Leben mit Vision, Teil 13. Zur Einzigartigkeit profiliert. Ja, das ist das Thema für heute. Ich möchte all die willkommen heißen, die jetzt hier sitzen. Und auch all die, die über den Podcast oder die CD jetzt an dieser Predigt teilnehmen. Ich glaube, dass diese Worte Sie inspirieren werden und Ihnen helfen werden, Ihr eigenes Profil herauszufinden und über die Einzigartigkeit nachzudenken. Das letzte Mal war unser Thema, dass echtes Wachstum immer Zeit benötigt. Dass wir also Geduld auch mit uns selbst haben sollten, weil alles, was wächst, braucht Zeit, um sich zu entwickeln. Wir haben damit begonnen, uns mit dem vierten Lebensziel Gottes für uns auseinanderzusetzen, welches heißt, du wurdest erschaffen, um Gott zu dienen. Dazu gehört, dass ich erkenne, dass ich von Gott einzigartig gemacht wurde. Darüber gleich noch ein bisschen mehr. Jeder von uns wurde von ihm als Teil einer lokalen christlichen Gemeinde erschaffen. Hier sollte jeder Christ Teil des Ganzen sein, um seine Bestimmung leben zu können. Es geht heute darum, zu erkennen, dass jeder von uns einzigartig profiliert wurde. Das ist mein Ziel für diesen Vortrag. Wir sind geformt, um Gott zu dienen. Gott erschuf jedes Geschöpf auf diesem Planeten mit bestimmten Fähigkeiten. Manche Tiere laufen, manche springen, manche schwimmen, manche graben Löcher oder andere fliegen. Jedem Tier ist eine bestimmte Rolle zugedacht, die auf den Fähigkeiten basiert, mit denen Gott es erschaffen hat. Ganz genauso ist es mit uns Menschen. Jeder von uns wurde einzigartig geformt, um bestimmte Dinge zu tun. Bevor Architekten ein neues Gebäude entwerfen, fragen sie sich, welchem Zweck soll es dienen? Wie wird es genutzt werden? Die beabsichtigte Funktion bestimmt die Form des Gebäudes. Und bevor Gott dich oder sie schuf, entschied er, welche Rolle du nach seinen Vorstellungen hier auf Erden spielen sollst. Er plante genauestens, wie du ihm dienen solltest, und danach erschuf er dich für diese Aufgaben. Du bist so, wie du bist, weil du für einen bestimmten Dienst vorgesehen bist. In der Bibel steht, wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Du bist Gottes handgemachtes Kunstwerk. Du bist kein Fließbandprodukt, kein Massenprodukt. Du bist ein maßgefertigtes, einzigartiges, originales Meisterwerk. Gott hat dich wohl durchdacht, gestaltet und geformt, damit du ihm auf eine Art und Weise dienst, die deinen Dienst einzigartig macht. Er hat sorgfältig den DNS-Cocktail gemixt, aus dem du erschaffen wurdest. David lobte Gott für diese unglaubliche persönliche Liebe zum Detail. Du hast mich erschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Dafür danke ich dir. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selber erkenne ich alle deine Taten und Wunder. Oder wie die amerikanische Jazzsängerin Ethel Waters es ausdrückte, Gott macht keinen Schrott. Gott verschwendet niemals etwas. Er würde dir niemals Fähigkeiten, Interessen, Talente, Gaben, Persönlichkeit und Lebenserfahrungen geben, wenn er nicht die Absicht hätte, sie zu seiner Ehre einzusetzen. Wenn du diese Faktoren erkennst und ihre Bedeutung verstehst, kannst du Gottes Willen für dein Leben entdecken. Die Bibel sagt, dass du wunderbar gemacht bist. Du bist eine Kombination aus vielen verschiedenen Faktoren. Um dir zu helfen, dich an 5 dieser Faktoren zu erinnern, möchte ich dir ein Akronym mit auf den Weg geben. Das Wort Gaben. Heute und in den nächsten Teilen möchte ich mit euch einen Blick auf die 5 Faktoren werfen. Nachfolgend werde ich erklären, wie du diese Faktoren entdecken und einsetzen kannst. Wie Gott dich für deinen Dienst formt. Immer wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann stattet er uns auch mit allem aus, was wir für seine Erfüllung benötigen. Diese maßgeschneiderte Kombination von Fähigkeiten ist dein persönliches Profil, bestehend aus erstens geistlichen Gaben, das ist der Buchstabe G des Wortes Gaben, dann das A, Andersartigkeit, Persönlichkeit, das Wort, der Buchstabe B, besondere Fähigkeiten, E für Erfahrungen und N für Neigungen. So haben wir das Akronym Gaben übersetzt. Geistliche Gaben, Andersartigkeit, Persönlichkeit, besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Neigungen. Und wir beginnen jetzt mit dem ersten dieser Buchstaben, das für das Wort geistliche Gaben steht. Seite dieses Buches nehmen und daraus lernen. Und genauso ist es mit unseren 5 Punkten, die wir jetzt ansprechen. Zuerst mit unseren Geistesgaben. Gott gibt jedem Christen Geistesgaben. Wusstest du das? Nicht nur dem besonders Heiligen. Jedem. Die er in seinen Dienst einsetzen kann. Im Römerbrief 12 steht, denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemandem ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemandem Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemandem Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemanden, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Dabei handelt es sich um besondere von Gott bevollmächtigte Gaben, die nur Christen bekommen, um ihm zu dienen. Deswegen nennt man diese Gaben Geistesgaben, nicht natürliche Gaben, die es ja auch gibt. In der Bibel steht, Menschen, die sich auf ihre natürlichen Fähigkeiten verlassen, lehnen ab, was der Geist Gottes enthüllt. Es kommt ihnen unsinnig vor. Sie können nichts damit anfangen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Und so ging mir das, bevor ich Christ wurde, konnte ich mit all dem Zeug überhaupt nichts anfangen. Das schien mir sogar lächerlich zu sein. Heute, wo der Geist Gottes auch in mir lebt, verstehe ich diese Dinge zunehmend. Du kannst dir deine geistigen Gaben nicht erwerben oder verdienen. Deshalb werden sie ja auch Gaben oder Gnadengaben genannt. Sie sind ein Ausdruck der Gnade Gottes für dich. Jedem Einzelnen von uns, lehrt uns Paulus, aber hat Christus besondere Gaben geschenkt. Wenn ich also jetzt frage, wer ist gemeint, müssten alle Hände hochgehen. Weil jeder von euch ist ein Einzelner. Oder nicht? Guck nicht so ernst, ja. Amen. Du kannst dir deine Gaben auch nicht aussuchen. Gott entscheidet darüber. Paulus erklärt, aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist. So wie er es will, teilt er jedem und jeder in der Gemeinde die eigene Fähigkeit zu. Könnt ihr im 1. Korintherbrief 12 nachlesen. Weil Gott die Vielfalt liebt und möchte, dass wir einzigartig sind, gibt er nicht jede Gabe jedem Menschen zu jeder Zeit. Ist das schon mal aufgefallen? Nicht alle sind Apostel, heißt es in der Schrift. Nicht alle erteilen prophetische Weisungen. Nicht alle sind zum Lehren befähigt. Nicht alle können Wunder tun. Nicht alle Kranke heilen. Nicht alle in unbekannten Sprachen reden. Nicht alle diese Sprachen deuten. Der Heilige Geist ist der Geber der Gaben. Ich nenne ihn gerne den Waffenmeister, weil diese Gaben sind nichts weniger als wirkliche Waffen im Kampf des Reiches Gottes gegen die Finsternis. Die Welt ist ja voll zur Zeit von Fantasy-Romanen aller Art, Herr der Ringe, Aragorn, wie auch immer das alles heißt. Sie beschäftigen sich mit Dingen, die sie zum Teil aus der Bibel haben. Weil es gibt tatsächlich da einen Bereich, der alle Fantasy-Literatur alt aussehen lässt. Der Kampf des Guten gegen das Böse, Engel, Dämonen, Teufel, Gott. Wow, das sind doch all die Drachen, die da teils genommen waren, doch kleine Füchse gegen. Ja. Dr. David Yonggi Cho, Pastor der größten Gemeinde der Welt mit über 700.000 lokalen Mitgliedern in Seoul und hunderten von Tochtergemeinden, sagte einmal, Der Heilige Geist ist der Geber der Gaben. Da ich ihn habe, besitze ich alle Gaben, die es gibt. Doch aktiviert der Geist immer die Gabe, die ich jeweils brauche, um einen Dienst für ihn auszuüben. Bete ich mit Kranken, gibt er mir die Gabe der Heilung. Soll ich in ein Leben prophetisch hineinsprechen, verleiht er mir die Gabe der Prophetie. Soll ich eine Predigt halten, gibt er mir die Gabe der Lehre und so weiter. Als ich das zum ersten Mal las, dachte ich, harter Stoff, hab ich noch nie so gehört. Kann das sein? Und seit diesem Moment erlebe ich das in meinem eigenen Leben. Ich habe gedacht, ja, das stimmt. Natürlich, der Heilige Geist ist der Geber der Gaben. Ist ganz klar und biblisch. Und der wohnt doch in mir, oder? Ich habe einen Geist der Liebe, Kraft und Zuchtempfang. Er ist da. Heißt es, dass er immer und überall herrscht in mir? Nee, überhaupt nicht. Aber ich möchte gern, dass er mehr herrscht. Ich möchte gern, dass er mehr Platz hat. Dass er mehr durch mich tun kann. Ich bin doch die Grenze. Verstehst du? Ich bin doch der Tempel des Heiligen Geistes. Und der Tempel begrenzt natürlich auch die Wirkungsfläche. Aber wenn ich als Tempel bereit bin zu wachsen, mich zu entwickeln, mich verändern zu lassen, was heißt das sonst? Wenn du ein altes Haus nimmst, einen alten Tempel, und der soll größer werden, was musst du machen? Du musst ihn verändern. Anbauen nennt man das hier. Ohne Anbauen? Kein größerer Tempel, ohne größeren Tempel keine größere Vollmacht. Das ist ja genau der Punkt, wo wir als Christen dann immer wieder hängen bleiben. Denken, ach, ich will aber gar nicht, ich fühle mich gerade so wohl in meiner Haut. Hab gerade so alles unter Kontrolle. Das ist genau der Moment, auf den Gott dann wartet und sagt, jetzt geht's weiter. Weil er möchte doch unter Kontrolle haben, nicht wir. Wenn wir alles unter Kontrolle haben, dann machen wir irgendwas falsch. Seine Kraft kontrollieren wir nicht wirklich. Aber wir kanalisieren sie. Wir sind die Rohre, durch die diese Kraft fließen kann, wenn wir es denn A. glauben und B. praktizieren. Halleluja. In der lokalen Gemeinde vor Ort erleben wir es oft, dass der Heilige Geist verschiedene Personen mit sehr unterschiedlichen Gaben beschenkt, sodass sie zusammenarbeiten müssen, um den gesamten Dienst tun zu können. Da ist eine Manuela Ort, die Gabe hat zu organisieren und so eine Basargeschichte aufzieht. Aber glaubt ihr, dass sie das alleine gar nicht durchführen könnte? Da ist jemand wie der Ralf Oster, der sein Bistro so heiß und innig liebt, dass er da was Wundervolles geschaffen hat. Aber glaubt ihr, er könnte das alleine bewältigen, wenn ihr alle euch zum Essen nachher anstellt? Kochen, ausgeben, kassieren? Nee. Wir haben Leute, die haben die Vision, Lobpreis zu machen. Wir haben Menschen, die wundervolle Lieder schreiben. Andere, die ein Instrument perfekt beherrschen. Und doch kann keiner von ihnen alleine den Dienst tun. Immer nur ein Bruch davon, ein Teil davon. Ich habe eine Leitungsgabe, eine Gabe zu predigen. Aber glaubt ihr, damit könnte ich eine Gemeinde alleine führen? Unmöglich. Alle sind wir zusammengestellt, um miteinander das Werk zu tun, was Gott hier in Limburg tun will. Oder wo auch immer du das jetzt gerade hörst, in welche Gemeinde Gott dich berufen hat. Das ist das, worum es geht. Es ist so ein bisschen wie in einer Ehe. Meine Frau und ich, wir beraten Ehepaare seit fast 20 Jahren. Wir haben, ich glaube, noch kein Paar gefunden. Vielleicht eins, bin ich ganz sicher. Aber ich glaube eher noch kein Paar gefunden, wo wir hinterher gesagt hätten, die beiden sind sich ja wirklich ganz, ganz doll ähnlich. Im ersten Eindruck kann das sein, dass du das denkst. Aber sobald du tiefer hineinguckst und mit Menschen redest, willst du herausfinden, dass du immer die totalen Kontrast zusammenbringst. Das, was sich eigentlich gar nicht entspricht, so, passt aber. Das wird nicht passen. Das gibt auch Schwierigkeiten. Aber, wisst ihr, eine Form, die in eine andere hineinpasst, die einfach nicht so sein darf wie die andere. Mein körperlich wissen wir, eine Frau und ein Mann, da gibt es ein paar Unterschiede, aber es ist eben nicht alles. Es ist nicht alles. Wenn es nur das wäre, hätten wir alle keine Probleme, oder? Das kriegen wir doch meistens ganz gut geregelt. Nein, da gibt es viel mehr. Persönlichkeiten. Nicht nur geschlechterspezifisch, aber ich finde das Bild einer Ehe ganz schön, um das zu vergleichen, was Persönlichkeiten, was Unterschied ausmacht. Diese Persönlichkeiten in der Ehe, die Gaben, die Fähigkeiten, die sind oft sehr unterschiedlich, aber sie ergänzen sich vortrefflich. Da ist der introvertierte Typ, der den Extrovertierten trifft. Und wow, er kann so toll reden. Oh, sie ist so schön ruhig. Und das zieht erstmal an. Und dann mit der Zeit, dann wünscht man sich, ach, warum redet denn ein bisschen mehr? Warum ist sie nicht ein bisschen ruhiger? Dann kommt es zu einer Ehekrise und man muss dann langsam mal erkennen, die erste Liebe ist verraucht und jetzt geht es um die echte Liebe. Und die sagt, ich habe was versprochen. In guten wie in schlechten Zeiten stehe ich zueinander. Und ich akzeptiere, dass du bist, wie du bist. Und ich nehme nicht in Anspruch für mich, dass ich der bin, der dich verändert. Amen. Wenn Gott uns verändert, wundervoll. Aber ich habe nicht mehr den Anspruch, meine Frau zu verändern. Nee. Und sie nicht mehr hoffentlich mich zu verändern. Das geht schief. Wichtig ist für meine Frau, dass ich mich verändere, weil ich mich verändern will. Und dann wird es richtig schön und gut. Vielleicht wird es nicht genauso, wie sie träumt. Weiß nicht. Vielleicht doch. Es gibt Hoffnung, ihr Frauen und ihr Männer. Aber wir haben nicht den Auftrag, einander zu manipulieren und zu... Wir sind nicht die Bildhauer des anderen. Und doch sind wir einander die ersten Jünger. Aber die Veränderung entscheide ich. Für mich. Niemand sonst. Ich kann nicht sagen, du musst dich jetzt verändern. Was wirst du, normal wirst du dann eher auf Abstand gesagt, hey, du hast mir gar nichts. Und so, ne? So sind wir doch am reagieren. Entweder wir greifen an oder wir laufen weg, wenn das jemand mit uns versucht. Deine geistlichen Gaben wurden dir nicht gegeben, damit du sie in deinem eigenen Namen einsetzen, sondern damit andere davon profitieren. Ebenso kannst du von den Gaben anderer Menschen profitieren. In der Bibel steht, wie auch immer sich die Gaben des Geistes bei jedem Einzelnen von euch zeigen, sie sollen der ganzen Gemeinde nützen. Wenn wir unsere Gaben also gemeinsam einsetzen, werden wir alle einen Nutzen davon haben. Wenn andere ihre Gaben nicht einsetzen, wirst du darum betrogen. Und so sind die meisten Gemeinden dieser Zeit Gemeinden, wo Betrüger leben. Das sind harte Worte am Sonntagmorgen. Ja, sind wir doch mal ehrlich. Es gibt viele Gründe, warum wir unsere Gaben nicht einsetzen. Einer ist zum Beispiel, weil ich nicht glaube, dass ich so toll bin. Du hast recht. Aber Minderwertigkeit einzusetzen, um deine Gaben zu blockieren, ist doch ein ganz billiger Trick des Feindes. Gott sagt, jeder von euch hat eine Gabe. Aber was, wenn ich was falsch mache? Du wirst falsch machen, ganz bestimmt. Jede Fähigkeit, die du gelernt hast, ich habe ein paar Ausbildungen gemacht in meinem Leben. Zweimal drei Jahre davon. Ich sagte, du machst was falsch in der Zeit. Aber du lernst auch was. Und unterm Strich kommt dann nachher was richtig Schönes bei raus. Wenn wir uns nicht trauen, Fehler zu machen, dann werden wir fürs Reich Gottes nicht viel bewegen. Die größten Männer und Frauen Gottes, die ich kenne, haben die größten Fehler gemacht, die ihr euch vorstellen könnt. Aber sie haben es riskiert. Und sie machen heute einen wundervollen Dienst. Das gehört dazu. Ich habe mal in der Gemeinde gesagt, ihr dürft Fehler machen, Leute. Aber ich fange euch auf. Das ist wichtig, dass wir wissen, wir waren nicht noch rechts und links geschwartet, wenn wir was falsch gemacht haben für den Herrn, sondern wir waren aufgefangen, wir waren liebevoll korrigiert und wir waren begleitet. Uns wird gedient dadurch. Jeder Fehler ist eine Riesenchance für uns. So, lasst uns also einander nicht betrügen um die Gaben, die Gott in uns hineingelegt hat, sondern lasst uns kühn darauf zugehen und sie ausprobieren. Wo? Am besten in der Zelle. Das ist der Ort, wo du trainieren kannst, wo du mal ein Wort der Weissagung weitergeben kannst, wo du einen Dienst der Hilfeleistung einsetzen kannst, einfach Leuten hilfst, Sachen mitbringst, damit der Tisch immer mit neuen Leckereien gedeckt ist oder was auch immer deine Gabe ist. Oder wo du fragen kannst, darf ich auch mal für jemanden beten für Heilung? Ich habe den Eindruck, da ist was. Du wirst bestimmt nicht oft Nein hören. Vielleicht ist nicht immer der richtige Zeitpunkt, aber vertraue deinem Zellleiter, dass er dir hilft, diese Gaben zu fördern, die in dir sind. Prophetische Worte, wie viele junge Propheten, Prophetinnen habe ich begleitet. Ja, da muss auch korrigiert werden, da kommt oft Müll auch bei raus. Am Anfang, ja, das vermischt sich damit Wahrheit und wir haben eine Persönlichkeit, die kommt mit rüber. Und dann müssen wir sagen, okay, das war jetzt vom Herrn, das kann ich sehen, das gibt das Wort auch her, aber das hier, das würde ich nicht sagen, weil das ist nicht belegbar vom Wort her. Und so entwickeln wir uns. Zwei häufig auftretende Probleme hierbei sind Gabenneid und Gabenprojektion. Der Neid sagt, oh, die Melli, die ist so genial in ihrem, jedes Mal darf die da vorne stehen und darf Klimperlimper machen und alle gucken und mich sieht keiner mit meiner Gabe des Fürbittens hinten im Kämmerlein oder wo. Das wäre Gabenneid. Ich bin sauer und sage, Gott, warum habe ich das nicht? Warum kann ich nicht predigen wie der Bernd? Warum habe ich keine Gemeinde selbst, die ich gründen kann und leiten kann? Die andere Gefahr ist Gabenprojektion. Ich bin ein guter Prediger. Jeder kann predigen, ist gar kein Problem. Ist ganz einfach. Hm? Ach, prophetisches Wort, habe ich jeden Sonntag 3 Stück, kein Problem, muss doch jeder können. Komm, du kannst das auch, ich helfe dir. Gabenprojektion heißt, ich projiziere etwas, was in mir ist, auf andere. Die negative Form ist dann, dass ich nach meinen eigenen Stärken andere richte. Was? Der hat ein Problem mit Männern, Internetpornografie. Wie kann man nur? Ich habe nie ein Problem mit gehabt. Geht an mir am Arsch vorbei. Du verstehst gar nicht, was andere durchmachen. Das meine ich. Wir müssen aufpassen, dass wir die Unterschiedlichkeit der einzelnen Persönlichkeiten anerkennen und dabei immer eins im Blick halten. Egal wie stark du bist, in anderen Bereichen wirst du schwächer sein. Egal wie jung du bist, in anderen Bereichen wirst du älter sein. Wir sind nicht in allen Bereichen gleich flexibel, jung und dynamisch. Da, wo wir unbedingt Veränderungen wollen, mag sein. Im anderen Bereich möchten wir überhaupt keine. Da sind wir steif und festgefahren, vielleicht schon mit 20. So lasst uns immer aus diesem Gnadenwinkel herausschauen und wir werden nicht mehr so leicht überheblich sein. Der zweite Punkt, nachdem wir uns die Geistesgaben angeschaut haben, schauen wir uns jetzt das A an, nämlich die Andersartigkeit. Oder Persönlichkeit. Uns ist nicht bewusst, wie wirklich einzigartig jeder von uns ist. Ich glaube, wir haben das nur ansatzweise bisher verstanden. DNS-Moleküle können sich in einer unendlichen Anzahl von Kombinationen zusammensetzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden wie dich findest, liegt bei 1 hoch 10. Entschuldigung, bei 1 zu 10 hoch 2 Milliarden 400 Millionen. Ich wiederhole, 1 zu 10 hoch 2 Milliarden 400 Millionen. Wenn du diese Zahl mit allen Nullen ausschreibst und jede Null einen Zentimeter groß schreiben würdest, dann bräuchtest du einen Papierstreifen von über 24.000 Kilometern Länge. Mhm. So wahrscheinlich ist es, dass jemand dieselbe DNS-Zusammensetzung hat wie du. Um das in Relation zu setzen, Wissenschaftler vermuten, dass es im Universum vermutlich weniger als 10 mit 76 Nullen dahinter Partikel gibt. Also weit weniger als die Kombinationsmöglichkeiten deiner eigenen Desoxyribonukleinsäure. Ehre sei Gott. So einzigartig bist du. Deine Einzigartigkeit ist also eine wissenschaftliche Tatsache. Als Gott dich schuf, sprengte er die Dimensionen. Es hat und wird niemals wieder exakt jemanden wie dich geben. Es ist offensichtlich, dass Gott die Vielfalt liebt. Ich meine, schau dich um. Er schuf jeden von uns mit einer einzigartigen Kombination von persönlichen Merkmalen. Gott schuf Introvertierte und Extrovertierte. Er schuf Menschen, die Routine mögen und Menschen, die die Abwechslung lieben. Manche machte er zu Kopf und andere zu Gefühlsmenschen. Manche Menschen arbeiten besser, wenn sie eine individuelle Aufgabe zugewiesen bekommen und andere arbeiten besser und motivierter in einem Team. In der Bibel steht, und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, so dienen wir doch alle dem einen Herrn. In der Bibel finden sich viele Beweise dafür, dass Gott Verwendung für alle Persönlichkeitstypen hat. Das ist ermutigend. Petrus war ein Sanguiniker, Paulus ein Choleriker, Jeremia war melancholisch. Wenn du dir die Unterschiede zwischen den Persönlichkeiten der 12 Apostel ansiehst, dann fällt es leicht zu verstehen, warum es manchmal zwischenmenschliche Konflikte dort gab. Es gibt kein richtiges oder falsches Temperament für den Dienst. Wir brauchen alle Arten von Persönlichkeiten in der Gemeinde, um die Gemeinde im Gleichgewicht zu halten und ihr den besonderen Geschmack zu geben. Deine Persönlichkeit hat Einfluss darauf, wie und wo du deine geistigen Gaben und besonderen Fähigkeiten einsetzt. Zum Beispiel mögen zwei Menschen beide die Gabe der Evangelisation haben. Doch wenn der eine introvertiert und der andere extrovertiert ist, werden sie ihre Gabe auf ganz verschiedene Art und Weise ausdrücken. Dann geht der eine vielleicht auf die Straße und predigt die Leute an und der andere, der macht einen Alpha-Kurs. Schreiner wissen, dass es leichter ist, in Richtung der Maserung zu arbeiten als gegen sie. Dasselbe gilt, wenn du gezwungen bist, auf eine Art und Weise zu arbeiten, die deiner Persönlichkeit widerspricht. Das erzeugt Spannung, Unbehagen und benötigt mehr Kraft und Energie und erzielt nicht die besten Ergebnisse. Deshalb funktioniert es nicht, den Dienst anderer Menschen einfach nachzuahmen. Du hast nicht dieselbe Persönlichkeit. Du kannst vom Vorbild anderer lernen, aber du musst herausfiltern, was du durch dein eigenes Profil lernst. Es gibt viele Bücher und Hilfsmittel hierfür. So kannst du besser entscheiden, wie du diese für Gott einsetzen kannst. Wir hier benutzen ab und zu das Persönlichkeitsprofil DISC, was eine der Möglichkeiten darstellt, mehr herauszufinden, wie du dort geschaffen bist und wie du damit auch umgehst, wie du mit anderen Menschen umgehst oder auf dem Arbeitsplatz. Wie buntes Glas reflektieren unsere unterschiedlichen Persönlichkeitsstile Gotteslicht in vielen Farben und Formen. Und das segnet die Familie Gottes mit Tiefe und Vielfalt. Es segnet uns auch persönlich, denn es fühlt sich gut an, was Gott für uns geplant hat. Wenn du dich im Einklang mit der Persönlichkeit engagierst, die Gott dir gegeben hat, erfährst du Erfüllung und Zufriedenheit und wirst erleben, dass dein Dienst Frucht bringt. Seid ihr noch da? Halleluja. Ja, lasst uns den dritten Punkt anschauen. Die besonderen Fähigkeiten. B. G-A-B. Besondere Fähigkeiten. Besondere Fähigkeiten sind die natürlichen Begabungen, mit denen du bereits auf die Welt kamst. Ich rede jetzt nicht von Geistesgaben, ich rede nicht von Persönlichkeitstypen, sondern ich rede von besonderen Fähigkeiten, die du einfach mit dabei hast. Ich habe eine Schwester, die mehr und mehr herausfindet, dass sie künstlerisch begabt ist. Sie modelliert mit Ton, sie malt Aquarelle. Sie hat das nie gelernt. Wir haben auch niemanden in der Familie, der diese Art von Kunst praktiziert hätte. Aber sie ist jetzt auch Mitte 30, Ende 30. Sie kreiert wundervolle Dinge. Sie kann Köpfe nachbilden in fantastischer Qualität. Dinge, wo ich mich frage, wo hat sie das nur her? Ja, da ist eine Fähigkeit in ihr schon vorhanden, von Anfang an, die sie jetzt langsam entfaltet und entdeckt. Manche Menschen können gut mit Worten umgehen. Die kommen schon sprechend auf die Welt. Hier gibt's das Lied von ABBA, ne? Ja, ist das Thank You for the Music? Ich weiß nicht. Da sagt sie, ich konnte schon singen, bevor ich sprechen konnte. Ich konnte schon tanzen, bevor ich gehen konnte. Ja, Agnetha hat das gesungen. Ich glaube, Thank You for the Music ist das, ne? Ja. So, sie beschreibt dann ihre Talente, die einfach da waren. Sie war schon immer eine Tänzerin und Sängerin. Das war, was ihr gelegen hat. Und sie hat dann bei ABBA Weltruhm geerntet mit dieser Gabe. Sie hat einfach nur das getan, was sie gut kann. Manchmal wundert man sich, wie kann Bill Gates, der jetzt drittreichste Mann nur noch der Welt sein? So ein junger Student hat eine Idee oder der HP-Gründer. Wir könnten jetzt nehmen, wenn wir wollten. Sie haben einfach das gemacht, was sie gut konnten. Was sie gern gemacht haben, wo ihre Fähigkeiten lagen, wo du und ich uns anstrengen müssten bis zum geht nicht mehr und nie rankämen. Manche Spitzensportler, die machen was, da könntest du dein Leben investieren, 110%. Du würdest nie da ankommen, weil die was mit in den Genen bekommen haben. Das konnten sie schon immer, das haben sie schon immer geliebt. Da haben sie etwas, das sie einzigartig macht. Ist doch schön, ne? Dass wir nicht alle dasselbe gleich gut können, weil das wäre doch wieder langweilig. Dann gedenke an den Herrn, dein Gott, denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen. Halleluja. Oh, Ehre sei Gott. Ich lese gerade eine Biografie von der Gemeinde in Houston, Texas, wo ich eben was gesagt habe zu der Proklamation. Wenn du liest, wie diese Gemeinde begonnen hat, John Osteen, als ehemaliger Baptistenpastor, empfing die Taufe im Heiligen Geist, fand heraus, dass Gott nicht will, dass jemand krank ist. All diesen Glaubensstoff. Und fing an, seine Lehre zu verändern. Er verlor dann seine Gemeinde nach einer Weile, weil da nicht alle mitgingen, gründete eine eigene. 13 Jahre lang blieben sie in diesem alten Lebensmittelladen mit 200 Sitzplätzen. 13 Jahre lang. Und dann begann es mehr und mehr. Er fing an, über Wohlstand zu lehren. Aber ein Jahr lang hat er nur über Finanzen geredet, ein ganzes Jahr über. Und Menschen kamen in Wohlstand hinein. Die fingen an zu geben, zu geben, zu geben. Sie bauten Gebäude über Gebäude. Danach fing er an, für die Mission zu sammeln, was sie schon immer getan hatten. Und sie sammelten 28 Millionen Dollar in den 80er Jahren. 28 Millionen Dollar nur für die Mission. Schenken das an Missionswerke, an andere Gemeinden weiter, die in der Mission aktiv waren. Er ist ein einfacher, ungebildeter Mann, der John Osteen gewesen, der aus tiefster, tiefster Armut kam. Seine Eltern waren die ärmsten aller Kirchenmäuse. Und dieser Mann empfängt, was es heißt, Wohlstand zu haben für Gott. Ich fing an, Fernseharbeit zu machen und all das. Und heute, habe ich euch erzählt, haben sie ein Stadion gekauft. Ein Stadion. Ich glaube, mit 12.000 Sitzplätzen, das ist fast viermal voll am Wochenende. Das ist eine Geschichte, die geschieht, die mich als Pastor natürlich besonders anspricht. Aber genauso könnt ihr euch jetzt Geschichten erzählen, die euch als Businessmann anspricht, als Angestellter, als Arbeiter, als Hausfrau, wo du merkst, du kannst alles erwarten von dem Gott, der größer ist. Er ist in der Lage, dir alles zu geben, mehr als du erbitten und erdenken kannst. Epheser 3, Vers 20. Nimm ihn ernst. Er ist Herr. Menschen mit dieser Fähigkeit, Geld zu verdienen, die verstehen etwas davon, ein Geschäft aufzubauen, zu kaufen und zu verkaufen und einen Profit zu erzielen. Wenn du diese Geschäftstätigkeit hast, solltest du sie zur Ehre Gottes einsetzen. Wie? Ganz einfach. Erstens, erkenne an, dass diese Fähigkeit von Gott stammt. Ja? Oh Gott und Geld, passt das? Absolut. Wisst ihr warum? Weil die Bibel sagt, alles Gold und Silber gehört ihm. Also Gott und Geld passt zusammen. Wenn alles ihm gehört, kann ich das auch nicht. Wir trennen das ja manchmal so religiös und sagen, das ist Geld. Ja, von wegen. Wenn ihr wisst, wie oft Gott über Geld redet, Jesus über Geld redet, ist eines der häufigsten Themen. Meine Frau hat ja neulich hier mal drüber gesprochen. Zweitens, setze dein Geschäft dann ein, um den Nöten anderer Menschen zu begegnen und mit anderen über deinen Glauben zu sprechen. Benutze das, wo du es kannst. Es geht ja bis in ganz radikale Ebenen rein. Halleluja. Drittens, gib als Zeichen der Dankbarkeit einen Teil an Gott zurück. 10% ist da so ein Maßstab. Ja, das sollten wir alle tun. 10% unseres Geldes an Gott geben, sagt die Bibel, ist eine fantastische Möglichkeit, die Himmelsfenster weit aufzuhaben und all das zu empfangen, was Gott für uns hat. Aber es ist eigentlich nur eine Übung. Weil wenn du einmal 10% gibst und merkst, was passiert, dann wirst du schnell auch mehr geben. Ja, Rick Warren war das, ne, der mit seiner Frau festgelegt hat, wir fangen mit 10% an und dann jedes Jahr 1% mehr. 11 und 12 und 20 und 21%. Und er wurde dadurch, er war ein kleiner Pastor, wo er das entschlossen hat, wurde zum größten, meistgelesensten Autor des letzten Jahrzehnts. Die Bücher Leben mit Vision, wo ja auch diese Predigtreihe hier rausstammt, oder Kirche mit Vision, wurden Mega-Bestseller. Ich glaube, in dreifacher Millionenzahl inzwischen verkauft. Er sagt inzwischen, ich habe meiner Gemeinde 20 Jahre Gehalt zurückgezahlt, sagt er. Und ich lebe jetzt von 10% meiner Einnahmen und 90% gebe ich sofort in die Gemeinde. Und so sage ich euch, sagt er, mir geht's besser als hier zuvor, weil die 10% sind richtig Geld. Versteht ihr? Das ist Überfluss. Ja? Manchmal müssen wir erstmal in den Fluss reinzukommen, um dann über Überfluss überhaupt nachzudenken. Vielleicht ist das für dich noch so weit weg wie Himmel und Erde voneinander weg oder Mond und Erde. Dann fang an, dich mit Wohlstand zu beschäftigen. Such mal die Bibelstellen raus, die über Geld reden. Und lass mal deinen Geist reinwaschen von all den religiösen Gedanken, die sich so aufgestaut haben in den Jahrzehnten unserer kirchlichen Geschichte. Und dann viertens, du solltest dir das Ziel setzen, das Reich Gottes zu bauen und nicht deinen Wohlstand. Da gehe ich im Teil 15 dieser Reihe nochmal ein bisschen näher drauf ein. Also könnt schon mal anfangen, Geld zu verdienen, dann sage ich euch noch was dazu. Halleluja! Ich glaube, hier werden Menschen sein, die da jetzt angesprochen sind. Die meisten sicherlich nicht. Ihr sagt, das ist jetzt im Moment nicht mein Thema, aber vielleicht habe ich jetzt 2, 3 Leute hier, die sich fest entschieden haben, Millionäre zu sein. Amen? Ah, doch, sind schon ein paar. Das ist schön. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen mein erstes Opferversprechen über 1 Million empfangen, habe ich schon gesagt. Ne? So, von jemandem, der es noch nicht hat, aber sagt, das ist mein fester Entschluss, das habe ich von Herrn gehört, das werde ich tun. Ich werde dieser Gemeinde 1 Million Euro zur Verfügung stellen. Und der Zeitpunkt wird kommen, wo wir das Geld brauchen. Amen. Gott erwartet von mir, das zu tun, wozu er mich befähigt hat. Nicht das, wozu er mich nicht befähigt hat. Du bist der einzige Mensch auf dieser Welt, der deine Fähigkeiten einsetzen kann. Ich kann das nicht für dich tun und niemand anderes kann das für dich tun, nur du selbst. Niemand kann diese Rolle übernehmen, denn keiner hat das einzigartige Profil, das Gott dir gegeben hat. Die Bibel sagt, dass Gott dich ausrüstet, all das Gute zu tun, das er haben will, Hebräer 13. Um den Willen Gottes für dein Leben zu entdecken, solltest du ernsthaft untersuchen, was du gut kannst und was nicht. Wenn Gott dir nicht die Fähigkeit gegeben hat, einen Ton zu halten, dann wird er von dir auch nicht verlangen, dass du Opernsänger wirst. Preis sei Gott. Gott wird niemals erwarten, dass du dein Leben einer Aufgabe widmest, für die du kein Talent hast. Auf der anderen Seite sind die Fähigkeiten, die du hast, ein starkes Indiz dafür, für das, was Gott möchte, dass du mit deinem Leben machst. Sie sind Anhaltspunkte, wenn du Gottes Willen für dich entdecken willst. Wenn du gut gestalten, malen oder organisieren kannst, ist es sehr wahrscheinlich, dass Gottes Plan für dich diese Fähigkeiten irgendwie beinhaltet. Gott verschwendet keine Fähigkeiten. Er stimmt unsere Fähigkeiten und unsere Berufung aufeinander ab. Vielleicht zerstöre ich jetzt gerade auch etwas an religiösen Gebäuden hier. Ah, ich bin aber doch, ich muss das doch tun für den Rest meines Lebens. Ich hasse es zwar, das zu tun, aber es ist ja doch für das Reich Gottes und so. Wer sagt das? Ich sag das nicht. Gott sagt das nicht. Ja klar, manchmal gibt es Aufgaben, die wir tun müssen, die wir auch mal eine Weile durchhalten müssen. Aber den Rest meines Lebens werde ich nicht mit Aufgaben verbringen, wo ich nicht Gottes Hand auf meinem Leben drüber weiß. Deine Fähigkeiten wurden dir von Gott nicht nur gegeben, damit du deinen Lebensunterhalt verdienst, sondern damit du deinen Beitrag in der Gemeinde leistest. Dr. Yonggi Cho mit seiner Riesengemeinde hat alle seine organisatorischen Dinge mit Profis besetzt. Er hat ja mehrere hundert vollamtliche Mitarbeiter und alles. Aber die Leitung, die ganzen Direktionsposten seines Betriebes, werden alles von professionellen Leuten gemacht, von Anwälten, von Geschäftsführern, die alle in ihrer Freizeit diese große Gemeinde nebenbei mitleiten. So, er braucht sich nur um seine pastoralen Aufgaben zu kümmern. All das andere machen Leute, die viel mehr Ahnung davon haben als er selbst. Eine große Universität in Amerika war kurz vorm Konkurs, die Oral Roberts Universität, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Eine wundervolle christliche Universität, gegründet von Oral Roberts in den 70ern. Und die hat jetzt mit 40 Millionen, glaube ich, waren es, in Schulden dagestanden, die sie nicht mehr bezahlen konnte. 5000 Studenten, also ein blühendes Ding eigentlich. Das Problem war, diese Universität wurde von Pastoren geleitet. Von Predigern, nicht von Geschäftsleuten. Sie haben gebetet und um Hilfe geschrien, aber nichts kam. Und jetzt kam ein Geschäftsmann und sagte, ich schenke euch die 40 Millionen. Aber eine Bedingung. Von jetzt an leite ich die Organisation. Fantastisch, oder? Man, er wird nicht reinsprechen in die geistliche Führung der Universität, aber er wird jetzt das Management so organisieren, dass der Betrieb auch nach gesunden Muster und Maßstäben läuft. Das ist wichtig, ihr Lieben. Manchmal vergeistlichen wir Dinge zu stark, weil diese Universität hat einen riesen Ausfluss und Ausdruck weltweit inzwischen. Viele Ärzte kommen von dieser Universität, die heute in der Mission Dienst tun. Nicht nur Pastoren, das ist nur ein kleiner Teil. Eine Menge Naturwissenschaftler werden da ausgebildet. Und die haben ausschließlich christliche Lehrer dort. Ein fantastischer Ort. Wer seine Kinder in eine gute Uni schicken will, das ist ein Platz in Tulsa, Oklahoma. Im Augenblick setzen etwa 100 Menschen in unserer Kirchengemeinde hier in Limburg ihre Fähigkeiten ein, indem sie jede Art von Dienst zur Verfügung stellen, die man sich nur vorstellen kann. Sie kopieren Predigt-CDs, gestalten unsere Website oder Websites, es sind ja mehrere, kreieren unsere Podcasts, sie veranstalten Kleiderbasare, sie kochen Mahlzeiten und bedienen Gäste in unserem Bistro, sie verkaufen Bücher. Sie finden die besten Angebote, wenn die Gemeinde etwas kaufen möchte. Sie entwickeln grafische Designs für unterschiedliche Bereiche. Sie arbeiten im Gemeindebüro mit. Sie ordnen Akten, gestalten Kunstwerke, Veranstaltungen und Gebäude, dekorieren hier, komponieren Lieder, unterrichten Musik, schreiben Bewilligungsanträge, leiten Gruppen, suchen Material für Predigten oder übersetzen sie ins Englische zum Beispiel und so weiter. 9 Mitgliedern sagen wir, was immer du tun kannst, solltest du für die Gemeinde tun. viertens, setze deine Erfahrungen ein. Wir sind jetzt beim vorletzten Buchstaben des Wortes Gaben, dem E. Setze deine Erfahrungen ein. Du wurdest durch die Erfahrungen geprägt, die du in deinem Leben gemacht hast und von denen du die meisten nicht kontrollieren konntest. Wenn du dein Dienstprofil bestimmen willst, solltest du wenigstens die folgenden 6 Erfahrungsbereiche aus deiner Vergangenheit prüfen. Die Familienerfahrung, also was hast du in deiner Kindheit und Jugend in deiner Familie gelernt? Was ist hängen geblieben? Was war wichtig? Die Lebenserfahrung, was waren deine Lieblingsfächer in der Schule zum Beispiel? Die beruflichen Erfahrungen, Lernerfahrungen waren das eben nicht, Lebenserfahrung, Lernerfahrung. Drittens, berufliche Erfahrungen. Bei welchen Tätigkeiten warst du am effektivsten und was hat dir am meisten Spaß gemacht? Da kommen manchmal ganz interessante Sachen, vielleicht durch irgendein Praktikum oder so, an das du dich erinnerst bei raus und denkst, Mensch, das hatte ich richtig gern gemacht, das hat mir Spaß gemacht. Geistliche Erfahrungen. Was waren deine intensivsten Erfahrungen mit Gott? Wo hast du Gottes Reden gehört? Wo hast du gespürt, dass er sich zu dir gestellt hat bei dem, was du getan hast? Die Erfahrungen der Mitarbeit in der Gemeinde. Wie hast du Gott in der Vergangenheit gedient? Wie hat sich das angefühlt? Was ist passiert? Wie war die Frucht? Und die schmerzlichen Erfahrungen. Von welchen Problemen, Verletzungen und Versuchungen hast du gelernt? All diese Dinge kannst du mit einbeziehen in dein Gabenprofil, in deine Persönlichkeit, in dein Dienstprofil. Und das wird dir zeigen, in welchen Bereichen du erfolgreich dienen kannst und sollst. Der letzte Buchstabe ist ein N. Neigungen. Die Bibel verwendet den Begriff Herz für das Zentrum unserer Neigungen, unserer Wünsche, unserer Hoffnungen, Interessen, Ambitionen und Träume. Das Zentrum all dessen wird als Herz bezeichnet. Es repräsentiert die Quelle all deiner Motivation. Was du liebend gern tust und was du am meisten schätzt, so verwenden wir den Begriff, auch wenn wir sagen, ich liebe dich von ganzem Herzen. Was unseren Körper betrifft, hat jeder von uns einen einzigartigen Herzschlag. Genauso wie jeder von uns einen einzigartigen Fingerabdruck oder ein einzigartiges Auge oder eine einzigartige Stimme besitzt, so schlägt jedes Herz in einem etwas anderen Rhythmus. Es ist erstaunlich, dass von all den Milliarden von Menschen, die jemals gelebt haben, niemand den gleichen Herzschlag hat wie du. Ebenso gibt Gott uns einen einzigartigen emotionellen Herzschlag, der aufgeregt pocht, wenn wir über Dinge, Umstände und Aktivitäten nachdenken, die uns interessieren. Instinktiv haben wir eine Neigung für einige Dinge und für andere nicht. Und dieses gibt Anhaltspunkte dafür, in welchem Bereich du dienen solltest. Ein anderes Wort aus dem Wortfeld Herz oder Neigung ist der Begriff Leidenschaft. Es gibt bestimmte Dinge, für die du eine Leidenschaft empfindest und andere, die dich weniger kümmern. Einige Erfahrungen sprechen dich an und fesseln deine Aufmerksamkeit, während andere dich zu Tode langweilen. Daran erkennst du das Wesen deines Herzens. Als du aufwuchst, stelltest du vielleicht fest, dass du an Dingen interessiert warst, für die sich kein anderes Mitglied deiner Familie interessierte. Da ist natürlich die Gefahr drin, dass je nachdem, wie du dominiert wurdest, das einfach totgedrückt worden ist, dieses Interesse, diese Leidenschaft. Deswegen kommt es bei manchen dann in den 40ern nochmal ganz neu rauf und man merkt, boah, das ist eigentlich, was mich begeistert. Meine Frau zum Beispiel, sie hat so eine Leidenschaft für Psychologie. Sie hat einen großen Traum. Sie sagt, wenn meine Kinder ein bisschen älter sind, dann werde ich studieren. Und ich werde eine Praxis aufmachen. Ich werde Psychologin sein, christliche Psychologin. Hier im Landkreis. Oder ja, Bad Ems. Nein, das ist ein Traum. Wäre jetzt gar nichts für mich. Das wäre mir viel zu, gar nicht meine Art, da so tief einzusteigen in dieses Ding. Also das wäre was, das möchte ich gerne. Das ist ihr Traum. Das ist etwas, was sie als Neigung nie verloren hat. Obwohl es nie einen Psychologen, glaube ich, gab, oder? Helmut, gab es jemanden in der Familie? Nee, ne? So, es ist was Neues, aber es ist in ihr drin. Helmut und Irmgard hätten das nicht fördern können. Ich hätte es nicht fördern können. Aber Gott kann das jetzt aufwecken und kann das fördern. Und ich bin sicher, in 10 Jahren haben wir eine Praxis bei uns im Haus. Ehre sei Gott. Woher kamen diese Interessen in deiner Kindheit, die du vielleicht nicht mehr verfolgt hast? Sie kamen von Gott. Gott verfolgte ein Ziel damit, als er dir diese angeborenen Interessen gab. Überlege dir, wie sie zur Ehre Gottes eingesetzt werden können. Es gibt einen Grund, warum du diese Dinge liebst. Es ist nicht, weil du abartig bist oder seltsam oder ein schräger Vogel oder nicht weißt, was du willst. Da ist was von Gott drin. Filter es raus. Geh auf Dinge zu, die du vielleicht schon Jahre abgelegt hast. Rundablage. Nie mehr reingeguckt hast. Längst von der Müllabfuhr geleert worden ist. Hol sie wieder zurück. Weil da sind sie immer noch. Wenn auch gut versteckt in irgendeiner Schublade. Wiederholt heißt es in der Bibel, dass wir Gott von ganzem Herzen dienen sollen. Gott möchte, dass du ihm leidenschaftlich dienst, nicht aus dem Pflichtgefühl heraus. Menschen bringen sehr selten gute Leistungen in Dingen, die sie nicht gerne tun oder für die sie keine Leidenschaft empfinden. In meiner Zeit, als ich noch im Vertrieb war, habe ich Mitarbeiter geführt und ich konnte dir sagen, welche von denen mit Leidenschaft taten, was sie taten und welche einfach nur ihren Job gemacht haben, um Feierabend zu kriegen, um ins Wochenende zu kommen. Das ist ein großer Unterschied gewesen. Auch an den Ergebnissen, an den Zahlen, die sie gebracht haben. Die einen waren wirklich gut, das war ihre Gabe, das haben sie geliebt, Leuten was zu verkaufen, sie zu beraten. Für andere war das ein Horror, in die sie irgendwie reingepresst worden sind und wo sie nicht mehr aus der Tretmühle rauskamen. Nicht so einfach manchmal. Gott möchte, dass du deine angeborenen Neigungen gebrauchst, um ihm und anderen damit zu dienen. Und wenn du auf deine innere Stimme hörst, dann kann dich das, was auf den Dienst hinweist, dich auf den Dienst hinweisen, den Gott dich stellen will. Vielleicht etwas ganz Ungewöhnliches, ganz Neues, etwas, was diese Gemeinde hier noch gar nicht hat. Woher weißt du, wann du Gott von ganzem Herzen dienst? Ist nicht so schwer. Das erste ist, du hast Begeisterung für das, was du machst. Das ist das erste Signal. Wenn du tust, was du gerne tust, dann muss niemand dich motivieren, auffordern oder beaufsichtigen. Da muss ich nicht sagen, jetzt runter zum Kinderdienst gehen, machen die auch alle ihren Dienst. Oder im Bistro kochen die jetzt auch wirklich. Wenn das ihr Dienst ist, dann lieben die das, was sie tun. Dann können die es kaum erwarten, endlich anzufangen. Muss ich den Lobpreisdienst sagen, hier Leute, es ist 5 nach, geht doch bitte mal auf die Bühne, macht doch wenigstens mal einen Soundcheck. Ich stehe längst da, ist alles erledigt. Und sie warten nur, dass endlich 2 vor und sie in die Tasten greifen oder ins Mikro singen können. Oder auf die... Ja. Du brauchst keine Anerkennung. Du brauchst keine Bezahlung. Und ich denke, ich bin Pastor, weil ich Geld dafür bekomme. Ich habe 10 Jahre lang das hier ohne einen Cent gemacht, habe nur eine Menge Geld gegeben. Das braucht man mir nicht bezahlen, verstehst du? Das ist, wo mein Herz für schlägt, wo ich leidenschaftlich für bin. Du brauchst keine Anerkennung, du brauchst keine Bezahlung und du brauchst auch keinen Applaus, wenn du das tust, was du tun solltest. Weil du es liebst, dich auf diese Art und Weise zu engagieren. Manchmal kommt jemand und sagt mir, boah, du sagst so selten Danke. Stimmt. Kann mir jeder sagen, weil ich kann nicht, längst nicht mehr jedem Danke sagen, der es verdient. Längst nicht mehr. Aber dann sage ich in der Regel, für wen tust du das eigentlich? Wenn du das tust, damit du ein Danke bekommst, sorry, hör auf damit. Mach eine Pause. Find erst mal raus, was du tust und warum du es tust. Weil dann ist die Motivation manchmal nicht richtig. Versteht ihr? Wenn ich etwas tue, nur damit ich nachher, oh, die Predigt war gut, Pastor, toll. Okay, ich höre das manchmal, aber manchmal höre ich auch gar nichts. Dann ist die Frage, für wen habe ich das gemacht? Habe ich Gott dienen wollen oder wollte ich Menschen gefallen? Die Gefahr ist bei jedem von uns da. Bitte nicht jetzt irgendwie schlecht denken über jemanden, wo du denkst, der hat das schon mal gemacht. Wir alle haben das schon mal getan oder hätten es schon mal gern getan. So etwas gesagt, oder? Das zweite Merkmal neben Begeisterung, wenn ein Dienst von Herzen kommt, ist Effektivität. Wann immer du etwas tust, das Gott dir ans Herz gelegt hast, dann bist du auch gut darin und entwickelst dich weiter. Dann ist es nicht schwierig, wenn jetzt der Lobpreisleiter sagt, die 10 Lieder lernst du auswendig bis nächsten Monat, sowohl am Instrument wie in stimmlich. Ich will nichts mehr hier sehen, haben wir ja umgestellt einiges. Dann ist das in Ordnung. Wer dann sagt, hey, das ist mir zu viel Arbeit, ist es ein sicheres Zeichen dafür, hey, falscher Platz. Wenn du dich nicht ganz investieren kannst, musst du entweder dein Leben aufräumen oder du bist einfach nicht in dem Dienst der dir Spaß macht, wo du reinkommst. Weil jeder Dienst in dieser Gemeinde wird wachsen und wird an Kompetenz und an Qualität zunehmen. Jeder Dienst, mein Dienst auch. Ich gebe mich nicht zufrieden mit dem, was ich gestern konnte. Ich lerne jedes Jahr. Ich setze mich auch harter Ausbildung selbst aus. Und ich erwarte das von jedem Dienst, egal was es ist. Unsere Dienste werden besser und nicht schlechter. Das kostet manchmal was. Manchmal heißt es auch für jemanden, Abschied zu nehmen aus einem Dienst, weil es vielleicht zu viel wird. 2 oder 3 Sachen kann ich nicht immer in derselben Intensität tun. Aber wir wollen ja langfristig denken. Wir wollen, dass diese Gemeinde hier wächst. Heute haben wir hier mit 100, 150, 200 Leuten zu tun. In 10 Jahren werden wir mit 1000 und mehr zu tun haben. Das kann man jetzt nach ganz normalen Hochrechnungen schon sagen, ohne dass es Erweckung gibt. Versteht ihr? Wir werden in unseren Diensten wachsen müssen. Professionalität kommt. Manch einer, der heute ehrenamtlich dient, wird irgendwann eine angestellte Person sein hier. Weil einfach der Dienst so groß und so viele Ehrenamtler da sind, dass wir das anders organisieren müssen, weil es einer nicht mehr packt nebenbei. Ehre sei Gott, das sind doch schöne Entwicklungen. Das sind Wachstumsschmerzen, denen wir uns gerne aussetzen. Effektivität heißt, wann immer du etwas tust, bist du auch gut darin. Passion führt zu Perfektion. Wenn es dich nicht interessiert, was du tust, ist es unwahrscheinlich, dass du dabei gute Leistungen erzielen wirst. Dagegen erbringen in jedem beliebigen Bereich diejenigen die größten Leistungen, die aus Leidenschaft arbeiten, nicht aus Pflichtgefühl oder Profitsucht. Wir alle haben schon Menschen sagen hören, ich habe einen Job angenommen, den ich eigentlich hasse, und um viel Geld zu verdienen, damit ich eines Tages aufhören kann und tun kann, wozu ich Lust habe. Das ist ein großer Fehler. Verschwende dein Leben nicht an einen Job, der nicht dein Herz berührt. Dein Herz kann es berühren, für Leute Essen zu kochen. Dein Herz kann es berühren, auf dem Flughafen Koffer aufs Fließband zu führen, um Leuten dadurch zu dienen. Dein Herz kann Dinge berühren, wo du dir vielleicht gar nicht vorstellst, dass das geht. Ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, die berührt waren mit ihrem Beruf, die mich nie berührt hätten, die Berufe. Verstehst du? Wir gehen oft von uns selbst aus und legen dann dieses Pflaster auf andere. Das ist falsch. Für jeden Job auf dieser Welt gibt es Menschen, die ihn lieben zu tun. Es gibt Leute, die lieben es, am Fließband zu stehen, Dinge zu sortieren, Dinge für einen anderen vielleicht eintönig aussehen, hin und her zu tun, dabei etwas zu produzieren, wo sie Freude dran haben. Es gibt Leute, für die war das der letzte Job. Für dich ist es wichtig, dass du weißt, was ist dein Job. Was solltest du tun, sowohl beruflich wie auch in der Gemeinde? Und dann ordne dein Leben neu. Dein Ziel sollte stattdessen sein, Gott auf eine Art und Weise zu dienen, die deinen Neigungen und deinem Herzen entspricht. Finde heraus, welche Tätigkeit du liebst, wofür Gott dir ein Herz gegeben hat, und tu sie dann zu seiner Ehre. Es war der Verhaltensforscher Arthur Miller, der herausfand, dass jeder Mensch 7 bis 10 Motivationstätigkeiten besitzt. Also Tätigkeiten, die er liebt oder sie liebt zu tun. Er fand auch raus, wenn ich mindestens 10% meiner Arbeitszeit mit solchen Tätigkeiten verbringe, geben die mir Energie für 90% der anderen Dinge, die zu tun sind. Wenn du einen Job hast, wo du 60-80% deiner Zeit mit solchen Dingen verbringst, dann bist du ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Niemand hat 100%, das ist Illusion. 90 ist meiner Meinung nach schon Illusion. Aber so bis 80%, das ist so, wo ich mich empfinde, 80% meiner Tätigkeiten sind genau in dem Bereich. Und darum bin ich sicherlich einer der allerglücklichsten Menschen in diesem Land. Aber du musst nicht Pastor sein. Wahrscheinlich wärst du tot unglücklich, wenn du an meiner Stelle wärst, weil das nicht deine Motivationstätigkeiten sind, sondern du hast andere. Was sind die deinen? Was sind Dinge, die dich glücklich machen? Man hat herausgefunden, dass nur 10% aller Frauen alle Motivationsfähigkeiten haben, um gerne Mutter zu sein. Nur 10%. Das heißt, 90% aller Frauen sind, wenn sie nur zu Hause bleiben und auf ihre Süßen aufpassen, den Haushalt schmeißen, unglücklich. Ich bin gerade in einer Ausbildungsmaßnahme, so einer Leiterschaftsausbildung, eher in einem säkulären Bereich. Und da hat der Trainer uns eine Geschichte erzählt. Er und seine Frau. Seine Frau hat 3 Kinder, ist eben zu Hause auch, junge Frau, Mitte 30. Und sie ist richtig unglücklich geworden. Sie war eine sehr engagierte Person vorher, auch im Beruf. Und jetzt auf einmal Kinder, Haushalt. Und sie ist eine geniale Musikerin. Sie spielt mehrere Instrumente und sie hat auch Unterricht gegeben und all das. Und dann haben sie miteinander gesprochen und gesagt, wir müssen was ändern. Und sie war so überfordert. Sie hat so viel zu tun gehabt in ihrem Haus. Sie kam nicht rund, sie hat es nicht geschafft bekommen. Dann haben sie sich entschieden, sagen, okay, du nimmst einen Tag die Woche und gibst da Musikunterricht. An dem Tag bleibe ich dann zu Hause, kümmere mich um Haus und Kinder, sagte dann ihr Mann. Und du machst an dem Tag, ich mache dann eben ein bisschen weniger beruflich, verdiene ein bisschen weniger und du machst das. Einen Tag holst du dir 8 Musikschüler, machst einen Tag, machst das. Es kam dann aber dazu, dass es gar nicht so nötig wurde. Er musste also dann den Tag gar nicht daheim bleiben, sondern sie hat das zusätzlich gemacht. Sie hat zusätzlich 8 Musikschüler genommen, weil die konnten gar nicht alle an dem Tag, sondern die hat sie verteilen müssen auf die Woche. Und so hat sie 8 Kinder Musik unterrichtet, hat nebenbei ihre 3 Kinder, hat ihren großen Haushalt und ist seitdem eine glückliche, ausgewogene Frau, die alles hinkriegt, was zu tun ist. Auch in der Gemeinde noch aktiv und all das. Da dachte ich, guck mal da. Sie hat ihre Motivationstätigkeiten geholt. Vielleicht nur 10-20%. Aber das hat ihr die Kraft und die Energie wiedergegeben, die sie braucht, um all die anderen Dinge auch zu können. So habt ein bisschen Gnade, wenn da jemand kommt und sagt, mir fällt das die Decke auf den Kopf. Das hat einen Grund. Das ist nicht, weil das ungeistliche Frauen sind, die aus ihrer Rolle ausbrechen wollen oder irgend sowas. Das ist einfach, weil das ganz normal ist. Dass jeder von uns Dinge hat, die er gerne tun möchte und der gut ist und die Gott ihm gegeben hat. So finde raus, was das ist. Und sei kühn. Denn Stress entsteht nicht nur dadurch, dass wir zu viele Dinge tun, sondern viel öfter dadurch, dass wir die falschen Dinge tun. Ich habe viel mit Leuten zu tun gehabt, die kamen und sagen, ach, mir ist alles zu viel. Meistens ist dann die Gemeinde die Schuld bekommen. Dann haben wir nachgeforscht, die Gemeinde war es fast nie. Es waren einfach Dinge, die nicht geordnet waren. Und letztendlich waren es, dass sie Dinge tun mussten, die sie hassten zu tun. In der Gemeinde, aber auch ganz woanders, am Arbeitsplatz, in der Familie. Und es gab keinen Ausgleich, es gab keine Heilung an diesem Punkt. Wenn wir aber da hineingehen und sagen, hey, was sind Dinge, die du gerne tust? Nimm dir ein paar Stunden die Woche und tu sie. Und Kraft und Energie wird geschöpft, weil du merkst, der Sinn ist wieder da. Du tust etwas, was für dich zutiefst sinnvoll und wichtig ist. Ehre sei Gott. Wir brauchen keinen Stress. Ich habe ein sorgenfreies Leben, meine lieben Freunde. Schon seit einigen Jahren. Nicht, weil Sorgen nicht kämen, sondern weil ich sie da hinlege, wo sie hingehören. Und sorgenfreies Leben ist das, was wir Christen haben sollten. Wir brauchen uns keine Sorgen machen, wir brauchen überhaupt keine Sorgen zulassen, weil sie bringen nichts. Sorgen machen nur unser Herz schwer, aber verändern tun sie gar nichts. Wir sind kreative Menschen, wir finden Lösungen, auch ohne dass wir uns Sorgen machen. Und wenn wir keine Lösungen finden, dann nützen Sorgen auch nichts. Dann geben wir es unserem Herrn und er soll sich sorgen. Er sagt, ich bin besorgt für dich. Halleluja. Ich fasse zusammen. Immer wenn Gott uns einen Auftrag gibt, stattet er uns auch mit allem aus, was wir für seine Erfüllung benötigen. Und diese maßgeschneiderte Kombination von Fähigkeiten ist dein persönliches Profil, bestehend aus geistlichen Gaben, Andersartigkeit, Persönlichkeit, besonderen Fähigkeiten, Erfahrung und Neigung. Halleluja. Um Klarheit über diese Dinge zu erhalten, empfehle ich, dass du dich für 1-3 Tage zurückziehst und darüber nachdenkst, betend nachdenkst. Es gibt auch Seminare, Bücher, die hier unterstützen können. Ich habe jetzt keine Buchempfehlungen hier mitgebracht, aber ich habe euch was anderes mitgebracht. Ich habe euch dieses Handout hier erstellt. 3 Seiten. Und mit diesem kannst du das, was wir hier gehört haben, nochmal zum Teil nachlesen, aber auf jeden Fall nacharbeiten. Das ist so eine Art Mini-Mentoring-Programm. Und auf der letzten Seite unten stehen 3 Buchempfehlungen für jeden dieser Bereiche, die, wenn du dich da tiefer mit beschäftigen möchtest, die du dir gerne besorgen kannst und dich dann darauf einlassen kannst. Einige kriegt ihr wahrscheinlich auch hier am Büchertisch in der Gemeinde. So. Damit das alles anfängt und bevor wir dann gleich ins Abendmahl gehen, möchte ich gerne, dass wir eine Gelegenheit geben, um Jesus Christus unser Leben zu geben. Ich möchte, dass wir zusammen bitte stehen. Über all das, was ich jetzt gesprochen habe, das macht nur dann einen Sinn für Sie, für dich, wenn du Jesus Christus als Herrn und Heiland deines Lebens angenommen hast, wenn du ihm also deine Schuld gegeben hast und er sie dir vergeben hat, du also völlig frei vor ihm stehen kannst und sagen kannst, ich bin jetzt Gottes Tochter, ich bin Gottes Sohn und nichts, was früher war, spielt noch eine Rolle für meine Zukunft, sondern ich baue mein Leben jetzt neu auf. Darum geht's. Und das fängt an nicht mit, indem du Mitglied dieser Gemeinde wirst oder indem du irgendein religiöses Ding hier abziehst oder Geld gibst oder sowas. All das bringt das nicht. Sondern was dich zu Gott führt, ist eine Entscheidung von Herzen. Also mit deinem ganzen Person zu sagen, ab heute Gott, ich möchte, dass du mein Leben in die Hand nimmst und dass du mich annimmst als Sohn oder Tochter. Und ich will von heute an keinen Schritt mehr ohne dich gehen. Darum geht's. Das ist, was Gott getan hat am Kreuz. Er hat ihre und meine Schuld getragen, damit wir sie nicht mehr tragen müssen. Schuld macht klein. Schuld zerbricht dich, aber nicht gesund, sondern ungesund. Schuld zerstört, bedrückt und raubt Freude und Energie. Schuld zerstört eine Ehe. Schuld zerstört eine Persönlichkeit. Gott ist hier heute und wir sind hier heute, um einander zu begegnen und um Schuld heute abzulegen. So, meine Einladung ist jetzt ein Gebet nachzusprechen, was ich vorspreche, worum es genau um diese Dinge geht. Wer das von Herzen mitspricht, wird sein Leben heute gewinnen. Er wird heute nicht mehr so rausgehen, wie er reingekommen ist. Denn der Herr geht mit. Und das kannst du spüren. Das ist nicht eine religiöse Floskel. Wir sind überhaupt nicht religiös, das habt ihr gemerkt hier. Sondern wir glauben von ganzem Herzen, dass Gott real ist, erlebbar und interessiert an dir und mir. So, jeder, der das möchte, bete doch bitte mit mir. Herr Jesus, ich glaube an dich. Bitte vergib mir all meine Sünden. Und sei du der Herr meines Lebens. Hilf mir, dir ähnlich zu werden. Und geistlich zu wachsen. Danke, dass du mich einzigartig geschaffen hast. Hilf mir, das Potenzial meines Lebens zu entdecken. Und es für dein Reich einzusetzen. Dein Wille geschehe in und durch mein Leben. Amen.